Erinnern Sie sich noch daran, wie viel Spaß das Internet machte, als es noch neu war? An Memes, Katzenvideos und Mashups? Als es sich noch wie Hoffnung anfühlte und Veränderung? Ich ging Ende des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal online. Seitdem habe ich mich mit dem Internet beschäftigt und Filme darüber gedreht. Ich dachte immer, das Internet in die Hände der Menschen zu legen, wäre ein Rezept für Freiheit und Demokratie. Das hat sich aber nicht bestätigt. Jetzt sind die Internetfirmen riesig und verhalten sich nicht wie unsere Freunde. Zwielichtige Hacker haben unsere Aufmerksamkeit erregt, die Demokratie untergraben und wir haben die Katzenvideos gegen Nazi-Memes eingetauscht. Das Internet wurde alt und irgendwie langweilig. Und ich auch. Ich habe das Gefühl, gegen die Bildschirme anzutreten und die Bildschirme sind am Gewinnen. Das Internet hat unsere ganze Aufmerksamkeit gestohlen. Das ist heimtückisch. Eines Tages wachen Sie mit einer intelligenten Zahnbürste auf. Der Sport Ihrer Familie wird in der Cloud aufgezeichnet. Und Ihr Kühlschrank spricht mit Ihrem Telefon. Wie ist es so weit gekommen? Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der alles, was nicht mit dem Internet verbunden ist, es bald sein wird. Ich glaube immer noch, dass das Internet einen höheren Zweck erfüllt. Aber es wird jeden Tag schwieriger, den Glauben daran zu bewahren. Mein Name ist Brad und ich bin auf einer Mission, das neue Internet zu verstehen. Das Internet von allem. CES, lasst uns nerdy werden. Die Consumer Electronics Show ist Amerikas größte Gadget-Messe. Hallo? Was ist das?
Das ist eine automatische Katzentoilette.
Ist die mit dem Internet verbunden?
Ja.
Was ist das? Das ist ein intelligentes Sprinklersystem. Ist es mit dem Internet verbunden? Ja, natürlich. Ist diese Windel mit dem Internet verbunden?
Ja, sie zeigt die Feuchtigkeit an und auch, ob sie gepinkelt hat oder ob sie gekackt hat.
Der größte Trend in diesem Jahr? Das vernetzte Zuhause. Was Sie hier sehen, ist unsere Sensate-Küchenarmatur. Sie lässt sich berührungslos aktivieren. Sie kann manuell aktiviert werden und jetzt auch per Sprache. Die Verbraucher können also Apple, Google oder Amazon verwenden, um den Wasserhahn ein- oder auszuschalten. Und dann einfach... Okay, Google. Ich möchte Ihnen unsere New Me 2.0 Toilette zeigen. Wir haben schon ein bisschen über intelligente Toiletten gesprochen. Amazon Alexa ist in dieses Produkt integriert. Wenn Sie sich in diesem Raum aufhalten, können Sie Alexa nutzen, um eine Stimmung herzustellen, Musik abzuspielen oder die Lichter zu wechseln. Die gesamte Funktionalität von Alexa ist also direkt in die Toilette integriert. Das ist eigentlich kein Ort, an dem ich Internet haben möchte. Warum habt ihr das Internet in die Toilette eingebaut? Man muss es nicht unbedingt auf der Toilette benutzen. Es ist dafür gedacht, dass man es nutzt, während man in diesem Raum ist. Ah, so bringt ihr also das Mikrofon in diesen Raum. Über die Toilette. Alexa und Google Homes haben schon integrierte Mikrofone. Ich biete nur eine nahtlosere Erfahrung und eine Art von Anwendung, die Sinn ergibt. Kann man das Mikrofon auch ausschalten? Ja, natürlich. Sie können das Mikrofon jederzeit ausschalten, genau wie bei Amazon und Google. Okay, verkauft. Ich hab's verstanden. Ein Mikrofon in meiner Toilette ist das jüngste Beispiel dafür, dass Technologieunternehmen versuchen, sich unentbehrlich zu machen. Deshalb müssen sie all die dummen Gegenstände in meinem Haus intelligent machen. Öffne den Mülleimer.
Auf der CES treten Google und Amazon mit ihren intelligenten Assistenten gegeneinander an und versuchen zu beweisen, wessen Assistent am nützlichsten ist, welcher in den meisten Geräten eingesetzt werden kann und wer den Krieg der intelligenten Assistenten wirklich gewinnen wird. Diese Unternehmen haben einen ganz neuen Blickwinkel auf ihr Leben. Da ist ein Computer in Ihrem Schlafzimmer, da ist ein Computer in Ihrem Wohnzimmer, da ist ein Computer, der zuhört, da ist ein Computer, mit dem man redet, da ist ein Computer, mit dem man befreundet ist. Warum Google oder Amazon so etwas bauen wollen, ist total offensichtlich. Das Geschäft von Google ist nicht eine Suchmaschine. Das Geschäft von Google ist es, so viel über sie zu wissen, wie es nur geht.
Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich im Internet surfte und Google mir nur helfen wollte, einem Trend zu folgen. Jetzt ist es ein Megakonzern, der mein Badezimmer zu Geld macht. Wer weiß schon, welche Folgen die Anbindung unserer Häuser an das Internet haben wird. Aber sie findet trotzdem statt. Laut Wikipedia werden bis zum Jahr 2020, also bis heute, 30 Milliarden Geräte dem sogenannten Internet der Dinge beitreten. Eine Pizzalieferdrohne. Das ist die unvermeidliche Folge dessen, dass die Computer immer kleiner werden.
You
Es begann mit Industriecomputern. Computer waren unheimlich teuer. Am MIT gab es einen, den sich alle teilten. Dann wurden die Computer billiger. Die Leute fingen an, sie in ihre Häuser zu stellen. Dann kamen Mobiltelefone. Und das hieß, dass die Menschen zum ersten Mal vollständig online verfolgbar waren. Und dann hat das Internet der Dinge alle elektrischen Geräte in ihrem Haus online gestellt. Alles, was mit Strom versorgt wird, wird irgendwann mit dem Internet verbunden sein. Und das ist das Internet der Dinge.
Das Internet der Dinge ist wie ein nicht enden wollender Goldrausch. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn man alles auf der Erde vernetzen will. Das ist eine Goldgrube für das Silicon Valley.
Ist San Francisco so toll, wie alle sagen? Ja! Die Unternehmen, die unser Land und unsere Welt im Guten wie im Schlechten prägen, sind hier entstanden. Uber, Airbnb, Facebook, Google. Die kommen nicht aus Brooklyn, sie kommen aus San Francisco. Wenn du ein 22-Jähriger bist und dein Glück in Amerika machen willst, kommst du in Silicon Valley. Ich meine, das Internet der Dinge ist erfolgreich, weil es das Leben bequemer macht. Und die Menschen sind bereit, für ein bisschen Bequemlichkeit auf alles Mögliche zu verzichten.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, was meine Nerd-Kollegen in den nächsten Jahren auf den Markt bringen werden, bin ich zu einem Investoren-Pitch gegangen.
Wir sehen die interessantesten Dinge im vernetzten Bereich als Dinge, die durch den Zugang zu Daten die Prozesse verbessern. Ob das nun ein Gesundheitstechnologieprodukt ist, das ihnen hilft, allgemeine Muster in ihrer eigenen Gesundheit und der anderen zu verstehen. Oder ob es ein Produkt ist, das bei einem industriellen Herstellungsprozess hilft. Alles, wo es eine Art trojanisches Pferd in eine größere Welt gibt, finden wir wirklich interessant.
Jedes Startup, das ich getroffen habe, hat irgendetwas zum ersten Mal mit dem Internet verbunden. Eines wollte Daten aus dem Inneren eines menschlichen Körpers sammeln.
Das ist Keck. Es ist ein kleines Gerät, das vibriert. Während sie ihren Beckenboden trainieren, erfasst das Keck die Daten über ihre intime Gesundheit und ihre Fruchtbarkeit. Diese Daten werden dann in unsere Cloud übertragen. Sie erhalten ein Fruchtbarkeitsergebnis, können es aber auch exportieren und mit einem Spezialisten verbinden. Es ist ein sehr cooler Fitbit für ihre Vagina. Das ist also eine gesunde Frau. Hier sieht man, wann sie ihren Eisprung hatte. Und das ist das Zeitfenster, in dem sie schwanger werden konnte. Ihre beste Zeit war ungefähr hier. Dann haben wir eine Frau, die Probleme mit dem Hormonhaushalt hat. Ihre Empfängnischancen sind geringer und ihr Fruchtbarkeitsfenster viel kürzer. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen den realen Daten, dem, was in ihnen vorgeht, und der Wissenschaft. Da gibt es eine Menge Unsinn. Es wird also vielen Frauen wirklich helfen. Die Hälfte meines Teams sind Frauen, Elektroingenieure. Jedes Mal, wenn wir etwas herstellen, testen wir es sofort.
Wie ist es, eine weibliche Gründerin in so einer geeky Welt zu sein?
Okay, das ist schrecklich.
Warum?
Weil ich, also okay, der Markt ist riesig. Aber männlichen Investoren ein Produkt für Vaginas schmackhaft zu machen, ist eine große Herausforderung.
Wie lange hast du gebraucht, um das alles zu entwickeln?
Von hier bis hier 8 Monate.
Moment mal, wurde hier eine Grenze überschritten? Sollte der menschliche Körper für das Internet tabu sein? Christinas Startup überschreitet diese Grenzen. Ebenso wie ein ständiger Strom tragbarer Dinge, Implantaten und anderer Geräte, die dem Internet der Dinge beitreten. Unternehmen messen unsere Herzfrequenz, unsere Atmung, unseren Schlaf. Wir senden diese Daten an unsere Telefone und in die Cloud. Sobald sie in der Cloud sind, werden sie zu einer Ressource. Die Unternehmen können entscheiden, wie sie sie nutzen wollen, und einige davon verkaufen sie. Datenmakler sind eine riesige Industrie in den Vereinigten Staaten. Das Sammeln all dieser Informationen und der Verkauf wurden traditionell für Marketing und Werbung genutzt, aber jetzt werden sie mehr und mehr im Bereich des Gesundheitswesens und der Krankenversicherung eingesetzt. Sie stufen dich ein auf der Grundlage ihrer Algorithmen, ihrer Einschätzung, ob dein Lebensstil zu gesunden oder ungesunden Gewohnheiten führt oder nicht. Wenn eine Frau Kleidung in Übergrößen kauft, wird vorausgesetzt, dass sie eher übergewichtig ist und eher zu Depressionen neigt, also eher hohe Gesundheitskosten verursacht. Das könnte dazu führen, dass man höhere Tarife zahlt. Es gibt immer mehr Geräte, die unsere Gesundheitsdaten aufzeichnen können, aber die Technologie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Verbraucher nicht mehr gesetzlich geschützt sind. Die Daten können also auf viele Arten verwendet werden, von denen man sich nicht einmal vorstellen kann, dass sie benutzt werden. Das ist Eric. Er leidet an Schlafapnoe und benutzt ein CPAP-Gerät, um nachts zu schlafen. Ich schnarche sehr, sehr laut und halte meine Frau wach. Damit das nicht passiert, habe ich dieses wirklich hässliche Gerät, das ich auf mein Gesicht setze und das Luft hineinbläst. Es ist schrecklich, aber man tut es aus Liebe. Aber was Eric nicht wusste, war, dass seine Versicherung sein Schnarchen aufzeichnete und heimlich überwachte, ob er das Gerät richtig benutzt. Dann riefen sie ihn an. Oh, da steht, sie haben sich nicht an die Vorschriften gehalten. Und ich sagte, was soll das heißen, ich habe mich nicht an die Vorschriften gehalten. Und sie sagte, nun, es sieht so aus, als hätten sie die Maske nur 3 Stunden am Dienstag und 4 Stunden am Mittwoch benutzt. Und da hörte es für mich dann auf. Armer Eric. Man hat seine Daten gegen ihn verwendet. Seine private amerikanische Krankenversicherung verweigerte ihm die Kostenübernahme für eine neue Maske, weil die Daten zeigten, dass er das Gerät nicht richtig benutzte. Lassen Sie mich das klarstellen. Der Grund, warum Sie mir die Maske nicht geben, ist, weil ich mich nicht an die Vorschriften gehalten habe. Und der Grund, warum ich mich nicht an die Vorschriften halte, ist, dass Sie mir nicht das geben, was Sie mir geben müssten.
Das ist der Grund, warum wir Keck gegründet haben. Keck ist das einzige zum Patent angemeldete Verbrauchergerät, das die vaginale Umgebung für die Fruchtbarkeit erfasst. Das Gerät nimmt also die Fruchtbarkeitsdaten auf. Und sie schauen auch, wie man unsere Daten für die Zukunft der Forschung nutzen kann. Denn wie Sie sich vorstellen können, sammeln wir auch Daten, von denen wir noch nicht wissen, wofür sie nützlich sein könnten. Die Kinderwunschärzte werden sie hassen.
Der Gewinner unserer Sitzung ist Keck. Bitte kommen Sie nach vorne, Frau Pilar.
Die Leute, die diese Daten am meisten wollen, sind unsere Nutzer. Sie wollen ihre Gesundheitsdaten kennen. Wir werden also versuchen, die Modelle auszuarbeiten, damit wir Geld damit verdienen können. Aber ich würde versuchen, den Verkauf an Dritte möglichst zu vermeiden, weil sonst irgendein verrücktes Versicherungsmodell für Risikofrauen geschaffen wird. Und das wollen wir ja nicht wirklich.
Erzählen Sie mehr darüber.
Wir wollen nicht, dass jemandem ein Nachteil entsteht, nur weil wir seine Daten haben. Die elektrische Zahnbürste weiß, wie oft man sich die Zähne putzt. Sie weiß also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit den Zähnen etwas nicht stimmt, was sich dann auf den Versicherungstarif auswirkt. Und wenn Sie eine Frau haben, die in der Zukunft Fruchtbarkeitsprobleme haben wird, würden Sie wollen, dass sie eine höhere Versicherung hat? Ich will das nicht. Ich persönlich möchte das nicht.
In der Zukunft zu leben ist seltsam und verwirrend. Ich finde es gut, was Christina tut. Aber ich wünschte, sie hätte ein paar juristische Leitplanken. Wir kennen die schlimmsten Szenarien im Internet erst, nachdem sie eingetreten sind. Und es scheint immer so zu sein, dass etwas, das für den einen bequem ist, für einen anderen zum Albtraum wird.
Mein Name ist Fayal Nejam. Und ich habe häusliche Gewalt und insbesondere auch technischen Missbrauch erlebt. Mein Peiniger hat unser Smart Home gegen mich eingesetzt und es als Mittel der Kontrolle und Belästigung benutzt. Alles konnte über diese App gesteuert werden. Er musste also nicht mal in meiner Nähe sein. Er konnte tausende von Kilometern entfernt sein. Mit diesem technischen Missbrauch hat er das Haus gegen mich benutzt, indem er mir den Schlaf entzog. Und dieser Schlafentzug hat die psychischen Qualen, die ich durchmachte, noch verstärkt. Ich schlief zum Beispiel nachts um 1 Uhr tief und fest. Und plötzlich kam aus der Stereoanlage diese schreckliche, gewalttätige Musik. Man wird wachgerüttelt. Es ist beängstigend, denn es ist stockdunkel. Ich machte natürlich das Licht an, ging zum iPad und versuchte, die Anlage auszuschalten. Und dann schaltete er entweder das Licht an oder aus, oder den Fernseher an und aus, den Ton ein und aus. Das passierte nicht für ein paar Minuten, sondern 4, 5, 6 Stunden lang. Er nutzt es als Werkzeug, um mich zu belästigen, um mich in meinem Haus zu stalken. Es ist schwer. Es ist schwer, sogar mit all der Traumaarbeit, die ich gemacht habe. Ich werde immer wieder in diese Nacht zurückversetzt. Ich werde zurückversetzt in diese Momente, in denen ich mich hoffnungslos fühlte. Ich fühlte mich hoffnungslos. Wir alle geben einen Teil unserer Autonomie und menschlichen Macht an diese Geräte ab. Immer, ständig, jeden Tag. Die Berichte über häusliche Gewalt mit Smart-Home-Technologie haben mir klargemacht, wie schlimm es werden kann.
Die Dinge fühlen sich wirklich ziemlich schlimm an. Und das geht nicht nur mir so. Während ich diesen Film drehte, erreichte unser Verhältnis zum Internet und seinen Machern einen absoluten Tiefpunkt. Sogar die Internetmanager fühlten sich schuldig. Wir haben Werkzeuge geschaffen, die das soziale Gefüge der Gesellschaft ins Wanken bringen. Ich würde mich schämen, wenn ich sie wäre. Es war ein großer Fehler. Und es war mein Fehler. Ich fühle mich unendlich schuldig. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist. Das Internet, ein wissenschaftlicher Durchbruch, wird von den Göttern bestraft. Intelligente Städte werden mit Sensoren übersät sein, die alle durch das Internet der Dinge miteinander verbunden sind. Ihre Matratze wird ihre Albträume überwachen. Ihr Kühlschrank wird piepsen und nach mehr Käse verlangen. Klick für Klick, Tab für Tab, Daten. Der Computer sagt ja oder er sagt nein. Was wird das bedeuten? Rosaäugige Terminators, die aus der Zukunft zurückgeschickt wurden, um die menschliche Rasse auszulöschen. Was ist hier los? Wir erleben diesen schmerzhaften Übergang, der durch das Internet verursacht wird. Und wenn es nach der Geschichte geht, werden die Dinge nur noch merkwürdiger werden. Jeremy Rifkin hat andere Zeiten massiver Veränderungen untersucht. Er sieht ein Muster in diesen apokalyptischen Zeiten des digitalen Umbruchs. Wir sprechen hier wirklich von einer digitalen Revolution in der gesamten Gesellschaft, auf dem gesamten Planeten. Wir müssen also die volle Tragweite dieser Entwicklung verstehen. Und das geht am besten, wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns fragen, wie diese großen technologischen Umwälzungen in der Geschichte zustande kommen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt tauchen drei entscheidende Technologien in einer Zivilisation auf und laufen zusammen. Erstens neue Kommunikationstechnologien, um unser wirtschaftliches und soziales Leben effizienter zu gestalten. Zweitens neue Energiequellen, die unser wirtschaftliches und soziales Leben sowie unsere Regierungsführung effizienter gestalten. Und drittens neue Formen der Mobilität und Logistik, um unser wirtschaftliches und soziales Leben und unser Regieren effizienter zu gestalten. An den seltenen Punkten in der Geschichte, an denen Kommunikationsrevolutionen mit neuen Formen der Energie und der Mobilität und Logistik zusammenkommen, verändert dies die Art und Weise, wie eine Zivilisation ihr kollektives Leben organisiert. Laut Rifkin wurde die erste industrielle Revolution durch eine neue Energiequelle ausgelöst. Kohle, die ein neues Kommunikationsmedium antrieb, die dampfbetriebene Presse und eine neue logistische Infrastruktur, die Eisenbahn. Lokomotiven, Schienenverkehr, Hub-to-Hub-Verkehr. Es entstanden die ersten großen industriellen Ballungszentren und unsere Geschäftsmodelle gingen zum Marktkapitalismus über. Die zweite industrielle Revolution in den USA, ein weiteres Zusammenlaufen von Kommunikation, Energie und Mobilität, veränderte alles. Das Telefon. Stellen Sie sich vor, zum ersten Mal in der Geschichte, im späten 19. Jahrhundert, nehmen die Menschen dieses kleine Gerät in die Hand und ihre Stimme wird praktisch mit Lichtgeschwindigkeit über Tausende von Kilometern transportiert. Später kamen dann Radio und Fernsehen, die Kommunikationstechnologien in den USA, mit einer neuen Energiequelle zusammen, den Ölquellen in Texas. Und dann brachte Henry Ford den billigen Verbrennungsmotor auf den Markt, der von Öl angetrieben wurde. Wir gingen von nationalen Märkten zum Aufbau von globalen Märkten über. Das hat unsere Lebensweise verändert. Die letzten beiden Revolutionen haben uns eine vom Öl angetriebene Welt hinterlassen. Das hat uns in die größte Krise geführt, die wir je erlebt haben. Die zweite industrielle Revolution verblasst gerade. Ich glaube, wir können es riechen und fühlen. Wir stehen jetzt an der Schwelle zu einer dritten industriellen Revolution. Wir haben seit 30 Jahren das World Wide Web. 3,5 Milliarden Menschen sind in ihrer Kommunikation digital verbunden. Dieses Kommunikationsinternet, das die Menschheit verbindet, läuft jetzt mit einem Internet der erneuerbaren Energien zusammen. Millionen von Menschen produzieren ihre eigene Solar- und Windenergie. Und was sie nicht verbrauchen, leiten sie in ein zunehmend digitalisiertes Stromnetz zurück. Rifkins These ist, dass Kommunikation und Energie bereits online sind. Und sobald autonome Fahrzeuge über das Internet mit intelligenten Straßen und städtischer Infrastruktur verbunden sind, wird die dritte Revolution vollendet sein. Kommunikationsinternet, digital. Internet der erneuerbaren Energien, digital. Mobilitätsinternet, digital. Um Energie zu verwalten und die Wirtschaft und Gesellschaft zu bewegen, setzen sie auf eine Plattform. Und das ist das Internet der Dinge. Wir brauchen nicht auf selbstfahrende Autos zu warten, um zu sehen, wie sich die Art, wie wir Dinge bewegen, verändert hat. Shenzhen ist die Stadt, die das Internet gebaut hat. Jedes Mal, wenn Sie etwas Elektronisches bei Amazon bestellen, setzen Sie eine Kette von Ereignissen in Gang, die hier durchkommen. Dem Huashan Bay Market. 90% der weltweiten Elektronik kommen über Shenzhen. Und das ist der Grund, warum dieses ehemalige Fischerdorf innerhalb von 30 Jahren von 30.000 auf 12 Millionen Einwohner angewachsen ist. Es ist das Zentrum chinesischer Technologieunternehmen wie Tencent, Alibaba und Huawei. Es ist kein aufgeblasenes Einkaufszentrum. Es ist Teil der fortschrittlichsten Elektroniklieferkette der Welt. Jede dieser Städte ist das Kundenzentrum einer Fabrik am Rande von Shenzhen. In dem Moment, in dem ich meine Bestellung aufgebe, verbindet mich das Internet mit dieser Fabrik. Und wenn Sie ein neues Gerät für das Internet der Dinge herstellen wollen, gibt es keinen schnelleren Ort als Shenzhen. Auf diesem Markt findet man jedes Teil, das man braucht, um alles zu bauen, was man sich ausdenken kann. Deshalb hat sich Christina der nicht enden wollenden Parade von Startups angeschlossen, die nach Shenzhen kommen, und den Prototyp Keck entwickelt.
Ich bin nach Shenzhen gekommen, weil ich hier schnell Prototypen entwickeln kann. Wenn man zum Beispiel in den Vereinigten Staaten einen Prototyp herstellt, dauert es ewig, bis man etwas bestellt, ein Teil herstellt oder ein Teil montiert hat. Aber hier kann man alles an einem Tag machen. Das hier ist alles neu. Diese U-Bahn-Station zum Beispiel war vor einem Jahr noch gar nicht da. Ja, die sind hier super schnell.
China ist auf dem besten Weg, zur führenden Nation der dritten industriellen Revolution zu werden. Das ist im Westen nicht sehr bekannt, aber Chinas Führung begann zu erkennen, dass CO2 ein großes Problem ist. Der Vorsitzende des staatlichen Stromnetzes hat eine massive, milliardenschwere Maßnahme angekündigt, die jetzt im neuen Fünfjahresplan umgesetzt wird, um das gesamte Versorgungsnetz zu digitalisieren, es zu installieren, eigene Energie zu erzeugen und das, was nicht benötigt wird, wieder in das Netz einzuspeisen. Boom, so geht das. Sie machen gerade Millionen von Fahrzeugen, Millionen, genau jetzt, in den nächsten Jahren. Sie sind schon in Produktion. Es ist schwierig, von Chinas Geschwindigkeit nicht beeindruckt zu sein. Aber die Auswirkungen auf die Vernetzung einer ganzen Gesellschaft gehen über intelligente Energienetze hinaus und können nun ja noch unheimlicher sein. Chinesische Städte sammeln jetzt Daten von Millionen von Überwachungskameras, vom öffentlichen Nahverkehr und von Sensoren, die in Straßenlampen und Gebäuden eingebaut sind. Daten darüber, wo sich Menschen aufhalten und was sie tun. Wenn sie in Hangzhou leben, sind sie Teil eines Experiments zur Änderung des Verhaltens der Bürger, das als Social Credit bekannt ist.
Wir nehmen jetzt den Wasserbus. Wir können unsere Hangzhou-Bürgertransportkarte auf unseren Handys benutzen, um das Boot zu nehmen. Heute habe ich meine Bürgerkarte benutzt, um meine Bootsfahrt zu bezahlen. Der Citizen Score soll die sozialistische Ideologie und ihre Grundwerte fördern. Es gibt viele Medaillen, die Sie verdienen können. Drücken Sie einfach hier. Es gibt mehrere Kategorien: Umweltfreundlichkeit, Spenden für wohltätige Zwecke, Sport und Freizeit. CO2-arm heißt, dass Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wenn Sie zum Beispiel den Wasserbus, den Bus, das Lastenfahrrad benutzen oder zu Fuß gehen, können Sie Punkte sammeln und Ihren Citizen Score verbessern. Mein aktueller Punktestand ist 589. Ich bin also auf einem normalen mittleren Niveau.
Also, wie düster ist das? Man bekommt Punkte dafür, dass man gut ist, Kohlenstoff spart, für wohltätige Zwecke spendet und Sport treibt. Man kann seine Karma-Punkte gegen kostenlose Dinge eintauschen. Aber die chinesische Regierung hat mit Hilfe solcher Systeme 13 Millionen Bürger auf eine schwarze Liste gesetzt, die als unehrlich eingestuft werden, weil sie bei Rot über die Straße gehen, einen Kredit nicht rechtzeitig zurückzahlen oder etwas anderes tun, das als unsozial gilt. Diesen Nutzern kann das Fliegen, die Anmeldung bei einer Versicherung oder der Kauf eines Hauses untersagt werden. Verbunden wird das Ganze durch ein von Alibaba entwickeltes Zahlungssystem, das Bargeld vollständig ersetzt hat. Sein Algorithmus prüft ihre Einkäufe, um die Vertrauenswürdigkeit zu bestimmen. Das ist so, als ob Amazon ihre Bank wäre.
Die Leute, die für diese beiden Systeme arbeiten, wissen wahrscheinlich alles über mich. Diese Systeme sind wie detaillierte Porträts von ihnen. Sie kennen ihre Lebensgewohnheiten, ihre Persönlichkeit und ihre Eigenschaften. Ja, vielleicht kennen sie mich besser, als ich mich selbst kenne.
Wie stellen wir sicher, dass die Regierungen diese dritte industrielle Revolution des Internets der Dinge nicht missbrauchen, um die Wahlen anderer Regierungen zu hacken? Das ist bereits im Gange. Wie stellen wir sicher, dass Internetunternehmen, sei es Facebook oder Google oder Amazon oder Alibaba, dieses Internet nicht für kommerzielle Zwecke monopolisieren, den Lebenszeitwert unserer persönlichen Erfahrungen und unserer Daten zu Waren machen, sie dann an andere verkaufen und uns dann zu Waren machen und durch Algorithmensteuerung unser Leben lenken? Das passiert bereits. Algorithmen spielen auch bei der Verwaltung von Städten in Nordamerika eine Rolle. Vancouver war die erste Stadt in Kanada, die vorausschauende Polizeiarbeit einsetzte. Künstliche Intelligenz analysiert Daten über vergangene Verbrechen, sagt voraus, wo ein nächstes passieren könnte und schickt Polizisten hin, um es zu verhindern. Der Hauptgrund dafür, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben, war ein deutlicher Anstieg der Eigentumsdelikte. Wie Sie sehen können, hatten wir hier allein im ersten Quartal 647 Wohnungseinbrüche. Dann haben wir am 1. April mit der vorausschauenden Polizeiarbeit begonnen. Bis zum Ende des ersten Quartals, Anfang des zweiten Quartals, ist die Zahl der Einbrüche auf 438 zurückgegangen. Das ist die niedrigste Zahl von Einbrüchen, die wir in den letzten 30 Jahren ermittelt haben. Wenn wir das hier aufrufen, sehen wir die aktive Prognose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser. Ziemlich genau. An einem dieser 6 Standorte wird wahrscheinlich etwas Verdächtiges beobachtet. Funktioniert das wirklich? Ja, Sie haben die Zahlen gesehen. Wenn ein Polizist zu einem bestimmten Zeitpunkt dorthin geht, besteht eine 30-60%ige Chance, dass er das tatsächlich verhindern kann? Ja. Man muss überall Polizisten haben, an all diesen Orten, die alle 2 Stunden rotieren. Wir kommen gleich an der McGill Street an. Wir sind also genau an der vorhergesagten Stelle. Sie glauben also, dass hier mitten am Tag eingebrochen wird? Ja. Sie würden sich wundern. Zwischen 2 und 4 gibt es tatsächlich ziemlich viele Einbrüche. Wir suchen nach jedem, der aussieht, als würde er eine Wohnung auskundschaften. Das ist algorithmische Polizeiarbeit. Das ist es, worüber wir hier reden. Das ist das Aufkommen der algorithmischen Polizeiarbeit, die in alles eindringt, was wir tun. Die Polizei von Vancouver kann bereits nach einem Jahr Ergebnisse vorweisen. In Los Angeles gibt es ein solches System schon viel länger und es hat einige unbeabsichtigte Folgen. Die 50 Blocks, aus denen L.A. Skid Row besteht, sind eines der am stärksten kontrollierten Gebiete der Vereinigten Staaten. In diesem 50-Block-Viertel leben viele der 48.000 Obdachlosen der Stadt. Hier ist auch die Stop LAPD Spying Coalition zu Hause, die sich seit 2009 gegen die vorausschauende Polizeiarbeit einsetzt. Eine der Möglichkeiten, über datengesteuerte Polizeiarbeit zu sprechen, ist, dass bestimmte Gemeinden in diesen Daten überrepräsentiert sind. So entsteht im Grunde eine Rückkopplungsschleife, in der immer wieder die gleichen Einsätze in diesen Gemeinden durchgeführt werden. Skid Row liegt direkt neben einigen der wertvollsten Immobilien von L.A. Es grenzt an den Arts District und das Stadtzentrum. Über die gesamte Stadt Los Angeles legt sich ein Algorithmus namens Predpol. Systeme wie Predpol analysieren Kriminalitätsdaten, um eine Reihe von 150 Quadratmeter großen Hotspots in der Stadt zu erstellen, die bestimmen, wo Polizisten patrouillieren. Wann immer jemand verdächtige Aktivitäten meldet, sammelt der Algorithmus diese Daten. Jetzt stehen wir also genau hier, stimmt's? Wir haben öffentliche Unterlagen angefordert, um zu sehen, was die Hotspots sind.
Und die Brennpunkte lagen an der Peripherie, an den äußeren Grenzen von Skid Row. Dann kommen die Gentrifizierer und ziehen dorthin. Sie sehen, dass jemand aus der Skid Row in die Gegend kommt und rufen sofort die Polizei. Ein Hilferuf, dass eine verdächtige Person dort unterwegs ist. Die Idee ist also, eine digitale Grenze zu schaffen, an der jemand aus der Skid Row kommt und die Los Angeles Street überquert, wo es hippe Bars und sowas gibt. Man wird ihn dort an die Wand drücken, er wird belästigt und eingeschüchtert und bekommt am Ende einen Strafzettel. Und er wird festgehalten. Ich wohne seit 15,5 Jahren in der Skid Row, bin also schon lange hier. Ich habe gesehen, wie sich alles entwickelt hat. Wir sind in einer Situation, in der dieses unglaublich wertvolle Land von Gentrifizierungsentwicklern ins Visier genommen wird. Was mich an dieser ganzen Situation am meisten nervt, ist die entmenschlichende Kriminalisierung der Obdachlosen. Glauben Sie, es liegt auch an der vorausschauenden Polizeiarbeit? Ja, absolut. Vancouver hat seine eigene Skid Row, Downtown Eastside, eines der ältesten und widerstandsfähigsten Viertel der Stadt. Die Bewohner haben einige der höchsten Raten von Sucht- und Geisteskrankheiten in Kanada überlebt. Den Bewohnern Algorithmen aufzudrängen, wird niemandem helfen. Also, was tun wir? Wir zwingen das System, wenn es dort eine Vorhersage erstellt, rauszugehen und die nächstbeste Vorhersage zu nehmen. Denn wir wollen nicht, dass das passiert. Wir wollen keine polizeilich-militärische Besetzung von Gebieten, in denen es offensichtlich soziale und gesellschaftliche Probleme gibt. Wie bringen Sie Ethik in ein solches System? Das kann man nicht. Und genau das ist das Problem beim maschinellen Lernen. Es ist unmöglich, ein ethisches Unterprogramm dort einzubauen. Es befasst sich mit den Parametern, von denen ein Mensch entschieden hat, dass er sie untersuchen soll. Und dann sagt man ihm, was das Ziel ist. Mit KI lässt sich eine Menge anstellen. Und ich denke, eine Frage, die man sich auf menschlicher Ebene stellen sollte, ist: Sollten wir das tun? Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage oft gestellt wird. Und wenn etwas, das man tut, einen gewissen Gruselfaktor hat, dann sollten wir es nicht tun. Unheimlich. Wäre es unheimlich, in einer Nachbarschaft zu leben, die von einem Unternehmen geschaffen wurde, das sich mit der Überwachung von Menschen beschäftigt? Die Muttergesellschaft von Google heißt Alphabet. Alphabet besitzt ein Unternehmen namens Sidewalk Labs. Im Jahr 2017 reiste Eric Schmidt von Alphabet nach Kanada und schlug vor, dass Sidewalk Labs in Toronto eine Nachbarschaft auf dem Internet aufbaut. Wäre es nicht schön, wenn man technische Dinge, die wir kennen, auf Städte anwenden könnte? All diese Dinge, die wir tun könnten, wenn uns jemand einfach eine Stadt geben und uns die Verantwortung übertragen würde. Das war kein Scherz. Sie haben eine Stadt vorgeschlagen, die das Internet einbindet. Aber wenn man versucht zu googeln, wie das aussehen wird, findet man nur Bilder, die wie Science-Fiction-Cover aus den 70ern aussehen. Das Einzige, was klar ist, ist, dass das Internet überall sein wird und dass die Google-Schwesterfirma in vollem PR-Modus ist. Wir werden die Grünflächen erhöhen und die Dichte. Sidewalk Toronto ist eine neue Art von Gemeinschaft hier am Wasser in Toronto. Es geht darum, wie neue Technologien die Städte für die Menschen besser machen können. Sie sehen hier gerade eine Straße, die für zwei Fahrspuren ausgelegt ist. Das ist wahrscheinlich zu viel für eine Straße dieser Breite. Man könnte sich also vorstellen, dass man sie am Wochenende wie einen Platz nutzen möchte. Sie wird also weiß mit roten Absperrungen an der Seite. Oder vielleicht wird sie morgens zu einer Fahrradautobahn. Man hat also Fahrradspuren in drei Richtungen und einen Zebrastreifen, damit die Leute darüber können. Das Konzept, das sich herauskristallisiert, ist eine anpassungsfähige Stadt, die auf intelligente Weise auf Signale reagieren kann, die über Wetter, Verkehr und Menschen gesammelt werden. Ich finde es wirklich spannend, dass die Stadt in Echtzeit reagieren kann, und das ist etwas, das durch Daten möglich wird. Würden Sie Informationen darüber preisgeben, wo Sie arbeiten, damit die Stadt in gewisser Weise auf Sie reagieren kann? Ich möchte nicht, dass Big Brother mir die ganze Zeit über die Schulter schaut. Das würde mir nicht gefallen. Es ist also ein schmaler Grat, wie viele Daten ich weitergeben möchte. Oder die Art und Weise, wie die Daten weitergegeben werden. Alle Daten, die wir sammeln, dienen nur dem Zweck, den Ort für die Menschen besser zu machen. Und wir haben uns von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie wir die Privatsphäre jedes Einzelnen während dieses Prozesses schützen können.
Wie würden Sie die Daten erheben, würde ich gerne wissen.
Nun, das hängt von der Art der Dinge ab, über die wir hier sprechen.
Der Zauberer will, dass du auf die Hände guckst. Aber was passiert da drüben? Die Hände sind im Moment Gebäude oder Geräte oder autonome Fahrzeuge oder was auch immer. Was sich abspielt, ohne dass jemand darauf achtet, ist, dass eine Infrastruktur für alles gebaut wird. Für die physischen Räume, für das Zuhause, für alles Mögliche. Ich meine damit, dass im Grunde genommen die ganze Welt in die Lage versetzt wird, die Geschäftsmodelle der großen Technologieunternehmen zu unterstützen.
Die Städte werden immer mehr Daten über uns sammeln und daran ist nicht unbedingt etwas auszusetzen. Daten können unsere Städte besser machen. Im 19. Jahrhundert stoppte ein Wissenschaftler namens John Snow einen Choleraausbruch, indem er jedes Mal, wenn jemand an der Krankheit starb, einen Datenpunkt auf eine Karte setzte. Die Kombination der Daten mit der Karte zeigte, dass verunreinigte Wasserpumpen die Übeltäter waren. Beim Kampf um Daten in unseren Städten geht es nicht nur um den Datenschutz. Es geht um Privatisierung. Genauso wie Technologieunternehmen einen Weg gefunden haben, unsere Badezimmer zu Geld zu machen, eröffnet die Anbindung unserer Städte an das Internet noch mehr Möglichkeiten für Unternehmen. Stellen Sie sich vor, das nächste Uber will mehr für die Bordsteine zahlen, an denen die meisten Menschen stehen. Oder ein neues Startup will Sie zur nächsten freien Parkbank lotsen, natürlich im Tausch gegen Werbung und Ihre Standortdaten.
Dieser Prozess war immer von der Frage umrahmt, wie man eine Testumgebung in den Portlands schafft. Die Frage sollte lauten, wollen wir ein Testfeld in den Portlands? Wollen die Leute eine Testumgebung in einer Gegend haben, in der Menschen leben werden? Kann sich jemand hier im Raum daran erinnern, dieses Konzept unterschrieben zu haben? Schauen Sie sich den Zustand des Internets an. Es hat eine massive Zentralisierung sowohl der Infrastruktur als auch der Unternehmen gegeben, die im Grunde das Rückgrat des Internets bilden. Wenn man also diese Dinge nimmt und sie in der physischen Welt repliziert, ist das für mich der falsche Weg. Privatisieren wir kommunale Infrastrukturdienste, unsere öffentlichen Güter? Niemand gibt mir eine Antwort. Es heißt immer nur, wir arbeiten daran, wir arbeiten daran. Ich denke, bevor wir darüber reden, was Sie auf dem Gelände bauen wollen, sollten diese Fragen am ersten Tag beantwortet werden und nicht erst am Ende. Wissen Sie, Technologie und Informatik, nichts von diesen Dingen ist von Natur aus kapitalistisch. Die Regierungen können sich selbst mit diesen Werkzeugen ausstatten. Und sie können einen öffentlichen Dienst haben, der weiß, wie man diese Werkzeuge benutzt und diese Kapazität in der Regierung aufbauen.
Trotz aller Widerstände schien der Plan der Sidewalk Labs unausweichlich. Gibt es nur zwei Möglichkeiten für die Stadt der Zukunft? Ein Überwachungsstaat oder ein unternehmerisches Experiment? Barcelona geht einen Mittelweg. Die Stadt ist führend bei der Gestaltung intelligenter Städte, lehnt die Kontrolle von Daten durch Unternehmen ab und macht den Staat gegenüber den Bürgern rechenschaftspflichtig.
Für uns sind Daten wie eine weitere öffentliche Infrastruktur. Wie Wasser, Strom, Straßen, die Luft, die wir atmen. Und deshalb müssen diese Daten ein gemeinsames Gut für unsere Bürger sein. Wir wollen weg vom Überwachungskapitalismus hin zu einer digitalen Wirtschaft, in der Daten ein Allgemeingut sind. Und wir kollektive Aktionen durchführen können, bei denen die Menschen wissen, was mit ihren Daten passiert und wie sie den Nutzen der digitalen Gesellschaft maximieren können.
In Barcelona dienen die Daten den Menschen. Nehmen Sie die Smart Citizen Initiative. Das ist ein einfacher Sensor, der lokal 3D gedruckt und frei verteilt wird. Die Sensoren wurden in der ganzen Stadt installiert, um Daten über CO2-Emissionen, Umweltverschmutzung und Lärm zu sammeln. Die Bürger übten dann Druck auf den Stadtrat aus, damit er Ruhezonen einrichtet. Smart Citizen ist ein Projekt von FabLab Barcelona. Die Maschinen und die Menschen hier verwandeln Informationen in Dinge, Bits in Atome. Anstatt einfach nur eine Abhandlung darüber zu schreiben, wie wir uns die intelligente Stadt vorstellen, haben wir gesagt, komm, machen wir ein Projekt daraus, machen wir ein Experiment, bauen wir etwas. Wir entwickeln Werkzeuge für die Datenerfassung und die Weitergabe von Daten und dann sehen wir, wie wir die Leute dazu bringen, sich daran zu beteiligen. Wenn man in einem Fab Lab fast alles herstellen kann, dann kann man auch die Dinge herstellen, die in einem Fab Lab fast alles herstellen, oder? Also kann man Maschinen herstellen, die Maschinen herstellen, die Maschinen herstellen. Anstatt Smartphones aus China zu verschiffen, kann man sie in jeder Stadt vor Ort herstellen. Man kann etwas in Barcelona entwerfen und es könnte überall auf der Welt hergestellt werden. Man muss also keine Materialien transportieren, um Informationen zu transportieren. Im Jahr 2014 gab Barcelona ein kühnes Versprechen ab. Alles, was die Stadt braucht, sollte innerhalb von 40 Jahren vor Ort produziert werden. Kleidung, Autos, Telefone, alles. Ich möchte, dass Barcelona die führende Stadt in der neuen industriellen Revolution wird. Im Rahmen des Fab City-Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, Städte dazu zu bringen, bis 2054 alles, was sie verbrauchen, vor Ort zu produzieren, versuchen wir, diese Fab Labs als eine Art Rückgrat auszurichten, um den Übergang zur lokalen Produktion in den Städten einzuleiten, aber gleichzeitig als verteiltes und offenes Netzwerk weltweit zu betreiben. Zurzeit haben sich 28 Städte der Herausforderung gestellt, die wir 2014 in Barcelona gestartet haben. Die Mission ist ganz klar. Wir wollen dafür sorgen, dass wir auf diesem Planeten leben können, ohne unsere Zukunft zu gefährden. Jeder kann dem FabLab Network online beitreten. Sie glauben, dass sie durch die Produktion vor Ort den Abfall und die Kohlenstoffkosten für den Transport von Materialien reduzieren können. Es ist eine dringende Aufgabe. Anastasia hat sich angeschlossen, um neue Materialien zu erfinden, die auf nachhaltige Weise hergestellt werden können.
Es gibt verschiedene Materialien. Und wenn man eines davon machen will, muss man nur dem Rezept folgen. Das sind die aus Lebensmittelabfällen. Die hier sind aus Kaffeekörnern und die hier aus Orangenschalen.
Kann das Plastik ersetzen?
Ja.
Was soll das hier in 20 Jahren ändern?
Alle reden von Fast Fashion. Warum machen wir also nicht Super Fast Fashion? Das ist sogar noch schneller, weil die Leute Konsumenten sein wollen. Also sagen wir, okay, wenn du konsumieren willst, dann gibt es vielleicht einen Automaten, der dir ein T-Shirt aus Biokunststoff verkauft. Du kannst deine T-Shirts aus Biokunststoff tragen wie Aschenputtel. Und dann kannst du sie einfach wegwerfen, ohne dich deswegen schuldig zu fühlen. Und dann machen sie es wenigstens so, dass es etwas ist, das dem Planeten nicht schadet.
Um die Vision der Fab City zu verwirklichen, nach der die Städte in 40 Jahren autark sein sollen, müssen wir herausfinden, wie wir Lebensmittel herstellen und eine neue Beziehung zur Natur haben können. Das Green Fab Lab wurde im Central Park von Barcelona eingerichtet, um den Anfang zu machen. Von der Herstellung von fast allem bis zum Anbau von fast allem. Autarkie bei Materialien, in der Produktion, bei der Lebensmittelherstellung, bei Energie und Wasser. Es geht darum zu verstehen, was wir verbrauchen und was wir produzieren können. Die Fab Labs sind wunderbare Orte, um etwas zu schaffen und die Macht der Produktion in den Händen zu halten. Als ich hierher kam, sah ich das Fab Lab Barcelona und dachte, das ist der richtige Ort für mich. Denn hier kann ich mich mit meinen eigenen Projekten beschäftigen, und zwar auf einem ziemlich fortgeschrittenen Niveau. Aufbauend auf Smart Citizen haben Jonathan und seine Freunde Open-Source-Bienenstöcke entwickelt. Aus den summenden Geräuschen im Inneren des Bienenstocks übersetzt eine Software diese Daten, sodass die Imker die Gesundheit der Bienen überwachen können. Man kann alle Dateien herunterladen und sie auf eine CMC-Maschine laden, um sie selbst zu bauen. Ein bisschen wie ein IKEA-Bausatz. Keine Schrauben, kein Kleber, du haust es einfach zusammen. Die Bienen verlieren ihren Lebensraum und sie werden gemanagt, stark gemanagt. Und so ist es irgendwie interessant, sie einfach tun zu lassen, was sie tun wollen. Sie zu beobachten, nicht zu versuchen, ihre Produktion zu maximieren, sondern mit ihnen zu arbeiten. Auf eine etwas langsamere Art. Als ich mich auf den Weg machte, um herauszufinden, wie sich das Internet entwickelt, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich im Dreck hocke und einen Bienenstock betrachte. Es ist verrückt, aber es ist wahrscheinlich weniger verrückt, als das Internet der Dinge für jemanden, der vor 30 Jahren gelebt hat, erscheinen würde. Wir stehen erst am Anfang von etwas. Wenn sich jemand diesen wunderschönen Ort in den Bergen mitten in Barcelona ansieht, würde er sagen, das ist zu klein, um eine ganze Stadt mit Strom zu versorgen. Ist das ein Hinweis darauf, wie es in Zukunft aussehen wird? Der schwierigste Teil des Wandels, von dem ich glaube, dass wir ein Teil davon sind, ist nicht, sich die nächsten 50 Jahre vorzustellen oder die nächsten 40 Jahre im Fall unserer Stadt, sondern es geht darum, was in den nächsten 2 Jahren passiert. Wie fangen wir an? Wie sieht der Übergang aus? Wir haben Öl nur zu einem sehr geringen Teil verwendet, also können wir uns durchaus eine Zukunft ohne Öl vorstellen. Das Problem ist, jetzt damit anzufangen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wir müssen den Übergang schaffen. Ich glaube, es reicht nicht aus, nur Visionen von einer Zukunft zu entwickeln.
Pläne, Versprechen, große Ankündigungen. Ja, ich denke, das reicht nicht. Das sind alles Ausreden, um einen Zeitplan zu haben. Aber jetzt geht es darum, ihn auch zu verwirklichen. Manchmal höre ich mir selbst zu und denke, das ist so naiv, was redest du da? Aber gleichzeitig frage ich mich, welche Alternative ich habe, um es zu schaffen.
In den Anfängen des Internets gab es keine Geschäftsmodelle, keine Nutzer, die man erfassen konnte. Keine Daten, die man auswerten konnte. Der Zweck des Internets stand direkt auf dem ersten Logo. Nur die Worte: Lasst uns teilen, was wir wissen. Was ich in Barcelona gesehen habe, war der erste Schritt hin zu Menschen, die diese Aufforderung zum Wissensaustausch nutzen, um die größten Probleme zu lösen, die vor uns liegen. Das UN-Panel zum Klimawandel sagt, dass wir jetzt 11 Jahre Zeit haben, um die gesamte Welt zu verändern. Von jetzt an befinden wir uns im Krisenmodus. Jeder, der glaubt, dies sei das Zeitalter des Fortschritts, das ist Geschichte. Das ist das Zeitalter der Widerstandsfähigkeit. Können wir das in ein paar Jahren schaffen? Wir haben die gesamte erste industrielle Revolution in 30 Jahren geschafft. Wir können es in 20 Jahren schaffen. Aber wir müssen jetzt aufwachen und dabei wird uns diese digitale Revolution helfen. Wenn Christina ihrer Mission treu bleibt, hat sie die Macht, das Leben von Millionen von Frauen zum Besseren zu verändern. Und ihr Versprechen, mit ihren Daten richtig umzugehen, könnte tatsächlich profitabler sein, als sie zu verkaufen. Mit dem Einstieg in die Massenproduktion in China hat sie etwas gewonnen, das sie vorher nicht hatte. Nutzer.
Das ist mein Keg. Ich werde nicht. Also ich habe die Keg-App hier. Das ist meine Grafik. Ich glaube, Christy wird Erfolg haben, weil die Welt zu 51% aus Frauen besteht und so wenig in unsere Gesundheit investiert wird. Denn Wissen ist Macht, oder? Ich habe keine Zeit, um zu warten und Gott weiß wann schwanger zu werden. Ich bin schon 39. Ich habe keine Zeit zu verlieren.
Christina hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die in weniger als 2 Tagen ausverkauft war. Sie hatte genug Bestellungen, um Amazon zu umgehen und direkt an die Frauen zu verkaufen, die ihr Produkt brauchen.
Die Frauen, die auf unserer Warteliste reserviert haben, das sind jetzt etwa 4.000 innerhalb von ein paar Wochen. Das ist ziemlich verrückt. Die andere Alternative, die sie im Moment auf dem Markt haben, sieht so aus. Viel Glück.
Technologie ist weder gut noch schlecht noch neutral, vor allem das Internet. Wir können es nutzen, um Dinge auf neue Weise zu machen, oder wir können Dinge machen, die uns benutzen. Auf der anderen Seite ist das ein großer Sprung nach vorn für die Menschheit, weil wir uns jetzt vorstellen können, dass die gesamte Menschheit überall auf der Erde virtuell und physisch miteinander in Verbindung steht, zu jedem Zeitpunkt. Wir bringen die menschliche Familie zusammen.
In unserer Generation wird man auf diesen Moment als einen enormen Wendepunkt für die Menschheit zurückblicken. Jetzt, wo wir alle miteinander verbunden sind, beginnt die eigentliche Geschichte.
Ich glaube, wir sind die Kinder des Internets. Wissen Sie, was ich meine? Das andere Internet ist nicht verschwunden, es ist da, aber wir schauen woanders hin.
Drück einfach auf Aufnahme starten.
Sich das Internet meiner Jugend zu wünschen, ist eine Art schlechte Erziehung. Denn dieses Internet wird denen hier nichts nützen. Das ist so, als würde man sich darüber beschweren, wie cool der Telegraph war. Diese ganze Sorge um das Internet ist wirklich altbacken. Denn für sie gehört es einfach zum Leben dazu. Wo hast du diese Bilder her?
Weißt du doch, über Google.
Ja.
was ich jemandem sagen würde, der sagt, das Internet wird die Welt ruinieren? Ich würde sagen, du magst recht haben, aber ich hoffe, du hast nicht recht.
Das hoffe ich auch, Kind. Vielleicht wird mein Internet alt und langweilig, aber dein Internet kann alles sein.
Everything, everything, everything. Everything, everything, everything. Everything, everything, everything.
Everything, everything. Everything, everything.
Everything, everything.
Everything, everything, everything.
Everything, everything, everything. Everything, everything, everything.
Everything, everything, everything. Everything. Everything.